Wenn wir schreiten, Pöms an Pöms. So ist eine Geschichte in der heutigen Süddeutschen Zeitung betitelt. Und Pöms an Pöms schreiten Damen durch das Stadtpalais Liechtenstein im Zentrum Wiens. Das ist aufwendig restauriert, bietet höchste architektonische und ausstatterische Kunst aus Jahrhunderten und wurde vor kurzem wiedereröffnet. Und man kann es mieten als Privatperson. Lothar Müller, Feuilleton-Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung, wird uns nun Näheres dazu erklären. Zunächst erstmal guten Tag, Herr Müller.
Ja, guten Tag, Frau Burg.
Ich erwähnte es eben, das Stadtpalais ist ein Kunstwerk an sich. Wie bedeutsam ist es denn architektonisch und kunsthistorisch?
Das gehört halt zu den hochbarocken Bauten in Wien. Das ist ein schon bedeutendes Gebäude. Das wurde jetzt aufwendig und langjährig restauriert. Wenn man sozusagen Wien-Tourist ist, und das sind ja die meisten hier in Deutschland, dann muss man ein bisschen das unterscheiden von dem Gartenpalais Liechtenstein. Das kennen vielleicht einige Hörer, weil das 2004 als Museum eröffnet worden war. Und das hat dann nicht so gut geklappt, wie die sich's erhofft hatten. Und das ist jetzt im Moment auch nicht öffentlich zugänglich, sondern auch nur zu so verabredeten Führungen. Und so ist das mit diesem eröffneten Stadtpalais jetzt auch. Also es gibt ein Stadtpalais und ein Gartenpalais. Und die große Kunstsammlung der Fürsten Liechtenstein, die war damals in dem Gartenpalais ausgestattet. Jetzt sind einige Sachen hier zurückgekommen in das Stadtpalais. Man kann da durchgehen. Aber das Besondere ist natürlich, wie immer beim Barock, dass da die Künste alle so wunderbar zusammenspielen. Also da gibt es das, was wir heute Kunsthandwerk nennen und manchmal auch in eigene Museen tun. Das ist halt hier unmittelbar benachbart mit den Bildern, mit den Skulpturen. Das hat seinen besonderen Reiz.
Und welche Schätze verbirgen sich da bei den, auch bei den Bildern und Skulpturen?
Naja, es gibt jetzt erstmal zunächst, das ist ja auch, wie Sie gesagt haben, die Idee hinter der Vermietung, dass das vor allem zunächst mal als großartiges Interieur auch wirken soll. Also wir haben es bebildert zum Beispiel mit einem Blick in einen der Säle, da sieht man dann die Stühle, man sieht die Intarsienarbeiten, man sieht die Decken, man sieht sozusagen Kleinplastik auf den Konsolen von Kaminen, man sieht Spiegel und all das ist das Ambiente, hinter dem eben auch diese Vermietungsidee steckt. Die ist natürlich dann auch mit Kautelen verbunden.
Sie können man fragt sich natürlich, wie in aller Welt können da Partys gefeiert werden?
Ja, man könnte sagen, unter gewissen Auflagen. Also unsere Autorin Katrin Karlweit schreibt, Champagnerflöten darf man nicht auf den Fenstersimsen abstellen. Ich glaube, das wird nicht die einzige Einschränkung sein. Also man macht einen Vertrag mit der Immobilienfirma. Das ist eine GmbH, die der Fürst beauftragt hat, das zu vermarkten. Und dann muss man sich natürlich an die Vertragsbedingungen halten, dass man durch die Nutzung sozusagen jetzt nicht den Raum gefährdet. Das ist ja klar. Also dass da zum Beispiel Rauchverbot herrscht, würde ich mir mal einfach so vorstellen. Das herrscht aber inzwischen ja auch in jedem Restaurant. Und man hat dann aber trotzdem dieses Ambiente. Das ist, glaube ich, die Idee. Und wenn man sich zum Beispiel nach England orientiert und da hinguckt, da ist es ja auch so, dass viele dieser alten aristokratischen großen Häuser von den Familien nicht mehr selbstständig erhalten werden können. Da gehen dann entweder an National Trust oder sie haben auch irgendwelche Vermarktungsideen und so ist das hier auch.
So ganz klar ist mir allerdings nicht geworden, ob Ihre Autorin Katrin Karlweit diese Nutzung eigentlich für eine sinnvolle Sache hält oder nicht.
Ja, ich glaube, sie hat ja das noch nicht in actu sozusagen erlebt. Also ich glaube, sie ist vorsichtig jetzt zu sagen, das ist so ein Ausverkauf und man soll das gar nicht machen. Ich glaube, es hängt wirklich sehr davon ab, wie das dann funktioniert. Das ist ja auch eine Doppelnutzung. Also das eine sind die Führungen. Das ist genauso wie in dem Gartenpalais. Das sind eben ganz normale kunsthistorische Führungen, die sie auch sehr empfiehlt. Das würde ich auch sehr empfehlen. In dem Gartenpalais Liechtenstein war ich mal. Und das andere ist eben diese Nutzung. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass das auf Dauer dann irgendwelche Probleme gibt. Also sie beschreibt ja zum Beispiel die Intarsienarbeiten, das Blattgold, das Tafelparkett, die Webstühle, die jetzt für die Wandbespannung gemacht werden mussten. Also man muss aufpassen mit den Wänden, man muss eigentlich mit allen Gegenständen aufpassen. Ich könnte mir vorstellen, dass also etwa Bestuhlung oder so dann im Fall einer rauschenden Hochzeitsfeier irgendwie sozusagen zumindest gemischt geregelt wird.
Im halben Jahr können wir dann uns nochmal unterhalten, wenn man dann vielleicht ein paar Erfahrungswerte gesammelt hat. Deutschlandradio Kultur, das Feuilleton-Pressegespräch heute mit der Süddeutschen Zeitung und dem Feuilleton-Redakteur Lothar Müller. Herr Müller, es gibt bei Ihnen heute auch noch eine andere große Geschichte, eine Verabschiedung von Steven Soderbergh. Sein Film Side Effects kommt in dieser Woche ja in die deutschen Kinos und es soll angeblich sein letzter Kinofilm sein. Aber so richtig ernst nehmen viele Leute, Journalisten, den Rücktritt von Steven Soderbergh nicht. Wie ernst nimmt ihn denn Ihr Filmkritiker Tobias Kniebe?
Ich glaube, er nimmt ihn nicht so ernst, dass er keinen Film mehr erwartet. Er nimmt ihn aber in dem Sinn ernst, dass es eine Geste sein soll, mit der Steven Soderbergh sein Unbehagen am aktuellen Hollywood der Welt mitteilen will. Und er ist halt ein so prominenter Regisseur, nicht zuletzt durch Hollywood, dass ihm das damit auch gelingt.
Ja, er äußert sich ja gerade in vielen Interviews darüber, wie schrecklich Hollywood geworden ist, wie dumm, risikoscheu, eindimensional die Geldgeber sind. Aber ist Soderbergh wirklich nur frustriert vom Hollywood-Betrieb? Ist das der Grund, aufzuhören?
Ja, es gibt in dem Artikel eben auch sowas wie eine kleine Filmografie von Soderbergh selbst. Und da sind nach Ansicht von Tobias Kniebe denn eben doch auch eine ganze Anzahl missglückter Filme dabei. Und gerade in den letzten Jahren missglückter Filme. Und er sagt, natürlich könnte man sich jetzt vorstellen, das ist einfach jemand, der sagt, also das Meisterwerk, das ich selber von mir erwarte, das bringe ich jetzt in nächster Zeit irgendwie erstmal nicht mehr zustande. Also lasse ich das. Also Enttäuschung an sich selbst wäre dann das eigentliche Motiv. Da sagt er, das würde eigentlich nicht glauben. Also er nimmt dem schon ab, dass er damit auch sein Unbehagen an der Entwicklung Hollywoods in den 25 Jahren zeigen will, in denen er selbst dabei ist. Das ist ja eigentlich noch kein alter Mann. Also der Steven Soderbergh ist Anfang 50, der hatte seinen ersten großen Erfolg, Sex, Lies and Videotapes, da war er 25.
Genau, 1989.
Ja, das war 89, kann ich mich gut daran erinnern, da saß ich nämlich im Kino, während gerade die Mauer fiel in Berlin. Und insofern ist er lange dabei und hat wirklich viele Filme gemacht. Und ich glaube, der Konflikt, den Tobias Kniebe zu beschreiben versucht, ist der zwischen einer aus Europa, vor allem aus Frankreich stammenden Idee des Autorenfilmers und eben den Produktionsbedingungen in Hollywood. Und in dem Amerikaner Soderbergh lebt gewissermaßen ein europäischer Autorenfilmer. Und der schlägt jetzt gewissermaßen um sich.
Genau. Und er beschreibt ja auch sehr schön, wie er immer wieder abgewechselt hat zwischen radikalen, einsinnigen Independent-Filmen und dann aber auch Studiofilmen. Also wirklich seit Beginn von 1989. Ist es eigentlich rückblickend eine Stärke von Soderbergh oder auch eine gewisse Orientierungslosigkeit? Wie ordnet Kniebe das ein?
Man könnte auch sagen Hassliebe. Also Hassliebe zu Hollywood in dem Sinn, dass seine Fähigkeit, in Genres zu brillieren, natürlich nur geprägt sein kann von Hollywood selber. Wenn Hollywood sozusagen eine Meisterschule ist, dann ja in der Art, wie man mit Genres umgeht. Und also etwa Thrillern oder Comedies. Und da ist er jemand, der sozusagen diese handwerklichen Fähigkeiten natürlich auch sehr hat. Und das betont ja der Kniebe auch, dass dieses Autoren-Selbstbewusstsein bei dem Soderbergh auf sowas wie einer handwerklichen Zuständigkeit für den Film als Ganzes beruht. Der will eben auch immer mit Drehbuch schreiben zum Beispiel. Der will auch immer mit an die Kamera. Der will gewissermaßen den Gesamtfilm kontrollieren. Und die andere Seite von ihm ist diese Fähigkeit, dann einfach ein Ding ganz schnell, rasch und brillant durchzuziehen mit einem vorgegebenen Formmuster. Und diese beiden Seelen sozusagen, die kommen sich da in Konflikt. Das eine ist nämlich eine Hollywood-Seele und das andere ist eine Autorenfilmer-Seele.
Aber so ganz erklären kann er eigentlich auch nicht, also kann wahrscheinlich niemand, warum dann auch so grandiose Flops dabei immer wieder herauskommen, wie Bubble von 2005 oder Kafka oder Schizopolis, derartige Filme.
Ja, ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass es einfach doch verschiedene Arten von erfolgreicher Produktivität gibt. Also dieser Typ Hitchcock, dass im Grunde jeder Film, den man macht, ein Meisterwerk ist, ist wahrscheinlich eher die Ausnahme. Ein Regisseur, der in 25 Jahren so viele Filme produziert wie Soderbergh, der produziert sozusagen dann eben auch eine Menge Gelegenheitsarbeiten und, sagen wir mal, missglückte Projekte am Rande. Ich bin ja eher Literaturredakteur, also ich würde sagen, von Autoren Seite her ist das irgendwie auch ganz was Normales. Also man hat so seine man hat so seine Fähigkeiten und die versucht man in seinem Leben auszuspielen. Und dann macht man auch ganz viele Dinge, wo man im Rückblick sagt, oh nee, das war aber gar nichts.
Auf jeden Fall dürfte ihm jetzt die Aufmerksamkeit bei dem, was er nun jetzt tut, malen, will er ja unter anderem durchaus gewiss sein. Die Medien haben sehr breit seit Wochen berichtet über Steven Soderbergh und seinen angeblich letzten Kinofilm Side Effects. Eine Geschichte zum Abschied von Steven Soderbergh, die ist zu lesen in der Süddeutschen Zeitung. Eine Kritik zu Side Effects, der morgen in die deutschen Kinos kommt, die gibt's hier um kurz nach 11:30 im Programm von Deutschlandradio Kultur. Erstmal herzlichen Dank, Burkhard Müller, für das Gespräch, Feuilletonredakteur bei der Süddeutschen Zeitung.
Ja, alles Gute, auf Wiederhören.
Die Süddeutsche Zeitung, die erscheint in München und dort können Sie Deutschlandradio Kultur auf der UKW-Frequenz 96,8 hören und natürlich im Digitalradio sowie als Livestream unter dradio.de.